SRF 1.
Kaffeeland Schweiz. Die Trend-Sommerserie.
Die Schweiz, eine Nation von Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern. Cafés und Tearooms haben eine lange Tradition hierzulande. Seit gut 10 Jahren aber sind internationale Kaffeehausketten immer präsenter. Sie servieren nicht nur ein Kaffeecreme, sondern Kaffees mit süßen Aromen und viel Milch, Kaffee im Pappbecher, zwar mit Selbstbedienung, dafür gibt's drahtloses Internet. Der Inbegriff dieser Kaffeeketten ist Starbucks. Und diesen Konzern schauen wir heute genauer an. Im Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die US-amerikanische Kette Starbucks hat ihren Europahauptsitz in der Schweiz. Warum eigentlich? Das herauszufinden, das ist nicht einfach. Starbucks selbst gewährte Radio SRF keinen Einlass, trotz mehrerer Anfragen. Immerhin, ein paar ausgewählte Fragen beantwortete das Unternehmen schriftlich. Klaus Ammann hat deshalb einen Mann getroffen, der Starbucks seit Jahren von außen beobachtet, Andreas Missbach. Er leitet die Abteilung Rohstoffhandel und Finanzen bei der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Wir trinken zusammen Kaffee in Andreas Missbachs Lieblingscafé, dem Casablanca, direkt an der Zürcher Langstrasse. Das ist ein kleineres Café, große Fenster direkt auf die Langstrasse hinaus geöffnet. Schlichte Holztische, braune Ledersofas. Wir sitzen hier als erstes. Ehe ich Kaffee bestellen, Herr Missbach, was nehmen Sie?
Ein Espresso.
Beginnt so Ihr Tag?
Nicht unbedingt. Ich bin eigentlich Teetrinker und bin erst in Italien auf den Geschmack des Espresso gekommen. Und ich finde eigentlich immer noch so richtig gut schmeckt er nur südlich von Rom.
Wir suchen trotzdem einen hier. Darf ich 2 Espressi noch? Herr Missbach, wir stehen jetzt da an dieser langen Holzbar, schwarze Hocker davor. Was gefällt Ihnen am Casablanca?
Ja, ich glaube, es sind vor allem die Erinnerungen, als meine Kinder noch klein waren, war das mein Papa-Tag am Freitagmorgen auf dem Markt, auf dem Helvetia-Platz und danach mit den Kindern hierher gehen. Sie haben dann an der Bar einen Sirup getrunken und Mickey-Maus-Hefte gelesen und ich konnte in Ruhe die Zeitung durchblättern.
Heute sprechen wir jetzt auch über das Casablanca, aber vor allem auch über Starbucks. Gehen Sie da auch hier und dahin?
Nein, das vermeide ich, ist nicht mein Stil. Aber meine Tochter, die mittlerweile ein Teenie ist, die geht sehr gerne dorthin.
Danke. Nehmen Sie Wasser?
Ja, gerne.
Andreas Missbach, wir sitzen wieder an unserem Tischchen. In den Cafés von Starbucks wären wir sicher auch sehr willkommen. In der Europazentrale in Lausanne sind wir es, wie gesagt, nicht. Starbucks sagt dazu schriftlich nicht einmal, warum Sie nicht mit mir sprechen möchten. Warum, wie erklären Sie sich das?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Steuervermeidungspraktiken von Unternehmen, die sind etwas vom lukrativsten, was ein Unternehmen machen kann, weil es ja direkt dann den Profit für die Aktionäre und die Besitzer der Firma erhöht, auf Kosten der Steuern, die eben nicht gezahlt werden müssen. Und entsprechend versucht man natürlich, diese Geschäftsgeheimnisse möglichst unter dem Deckel zu halten.
Ich möchte nochmal ein bisschen zurückblenden. Starbucks hat ja 2002 in Lausanne diese eben Starbucks Coffee Trading Company, kurz SCTC, gegründet. Und ich habe bei Starbucks natürlich nachgefragt, warum man das in der Schweiz gemacht habe und was die SCTC, welche Aufgaben diese haben. Und da schreibt Starbucks:
Die SCTC betreut alle Bereiche von der Beschaffung grünen Kaffees und seiner Qualitätskontrolle bis hin zur Sicherstellung der nachhaltigen Einhaltung unserer Grundsätze. Diese Grundsätze fördern beste agrarwissenschaftliche Verfahren, die Kaffeefarmer darin unterstützen, Kaffee so anzubauen, dass Mensch und Umwelt davon profitieren. Gleichzeitig ist SCTC dafür verantwortlich, unsere Arbeit auf unserer Kaffeefarm in Costa Rica zu unterstützen, die als globales agrarwissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungszentrum wirkt.
Und dann auf die Frage, warum eben gerade diese Aktivitäten in der Schweiz angesiedelt würden, schreibt das Unternehmen:
Die Schweiz ist deshalb der ideale Standort für die SCTC, weil über 70% des weltweiten Kaffeehandels in der Schweiz abgewickelt werden. Hier profitieren wir vom Austausch mit den größten Kaffeelieferanten der Welt und mit einer Vielzahl von Kaffeeexperten aus diversen Wirtschaftsbereichen.
Herr Missbach, Was sagen Sie zu dieser Erklärung für die Standortwahl Schweiz?
Ja, das sind durchaus plausible Gründe. Also der letzte vor allem, dass es hier wirklich so ein Cluster des Kaffeehandels gibt. Nur ist der entscheidende Grund dafür sowohl dafür, dass Starbucks hier ist, als auch dafür, dass es in der Schweiz eben dieses Übergewicht oder dieses große Gewicht des globalen Kaffeehandels gibt, hat Starbucks nicht erwähnt. Und das sind die niedrigen Steuern für Handelsfirmen.
Wie ist denn das gekommen, dass es in der Schweiz eben so niedrige Steuern gibt, dass Unternehmen wie Starbucks in die Schweiz kommen?
Ja, die Schweiz hat ja steuerliche Sonderregeln für verschiedene Unternehmenskonstrukte. Und eine dieser Sonderregeln, das ist die sogenannte gemischte Gesellschaft. Das heißt, es sind Gesellschaften, die ihr Geschäft überwiegend im Ausland machen. Und das ist eben ideal geeignet für Handelsfirmen. Sie müssen dann einen großen Teil ihrer ausländischen Handelsgewinne in der Schweiz nicht versteuern. Das heißt, eine Handelsfirma kommt typischerweise auf einen Steuersatz von etwa 10-12%. Und das ist gut die Hälfte oder ein Drittel dessen, was in anderen OECD-Ländern üblich wäre.
Jetzt sagt Starbucks, sie machen diese Arbeit in Lausanne mit 29 Mitarbeitern. Das ist doch relativ wenig.
Allerdings, zumal ein großer Teil des Umsatzes dann gemacht wird. Und hier haben wir einen gewissen Einblick, weil ein Starbucks-Manager vom englischen Parlament befragt wurde, nachdem eben klar wurde, dass Starbucks in Großbritannien so gut wie keine Steuern bezahlt, obwohl sie gegenüber ihren Investoren angeben, dass sie 15% Profit machen. Und dort wurde klar, dass in Lausanne jeweils ein 20%iger Preisaufschlag auf den Kaffee geschlagen wird. Das heißt, also Lausanne kauft ein und verkauft dann 20% teurer weiter. Und das bedeutet eben, dass beispielsweise die englische Starbucks-Filiale dann teuren Kaffee kauft, entsprechend weniger Gewinn macht, der versteuert werden muss, der Gewinn aber dafür in der Schweiz anfällt.
Diese Steueroptimierungspraktik, in dem eben der Gewinn da hingeschoben wird, wo er am wenigsten versteuert werden muss, legal ist die, oder nicht?
Sie ist legal, noch, muss man sagen, weil es ist sehr viel in Bewegung hier. Unserer Meinung nach ist es aber nicht legitim, weil Steuern sollten eigentlich dort bezahlt werden, wo auch die Wertschöpfung geschieht, wo ein Unternehmen ja auch davon profitiert, dass es die Infrastruktur hat, dass es die Mitarbeitenden hat und es sollte eben anteilsmäßig auch seinen Beitrag leisten.
Aber macht da Starbucks etwas Spezielles? Ist der Kaffeehandel da speziell? Ist das nicht eine Praxis, die alle oder verschiedene Rohstoffhändler, Konzerne in der Schweiz handhaben?
Nein, da muss man ganz klar sagen, das ist eine generelle Praxis. Natürlich, eben der Rohstoffhandel in der Schweiz ist groß geworden, zu einem beträchtlichen Teil wegen der günstigen Steuerbedingungen. Es ist auch so, dass andere Firmen, und das ist lange nicht nur im Kaffeebereich, in vielen anderen Bereichen, nutzen die Möglichkeiten, die legalen oder im Graubereich angesiedelten Möglichkeiten der Steueroptimierung. Das ändert aber nichts daran, dass es eben illegitim ist. Aber dass eben Starbucks kein Einzelfall ist, das zeigt sich auch daran, dass gerade kürzlich der größte oder einer der größten US-Kaffeekonzerne, der Marktführer im Bereich verkapselter Kaffee, Keurig Green Mountain, hat ebenfalls angekündigt, ihr Trading jetzt in Lausanne aufzuziehen.
Also ganz in die Nähe des Konkurrenten Nespresso?
Offensichtlich, ja.
Dieser Cluster funktioniert. Wird der weiter wachsen? Oder was glauben Sie, Andreas Miesbach? Es gibt ja verschiedene Bemühungen, eben diese Steuerumgehungspraktiken zumindest einzudämmen. Die BEPS, Base Erosion Profit Shifting, Bemühungen der OECD sollen erwähnt sein. Auch die EU macht Druck. Bringt das etwas?
Also der Druck der EU, der ist eindeutig. Und in der Schweiz ist ja klar, dass mit der Unternehmenssteuerreform 3, die jetzt dann als Vorlage ins Parlament kommen sollte, hat die Schweiz angekündigt, dass sie diese Sonderregeln abschaffen wird. Also dass die gemischte Gesellschaft, die Holding, die Domizilgesellschaft, die Briefkastenfirmen. Diese Sonderregeln werden abgeschafft unter internationalem Druck. BEPS allgemein, es ist natürlich so, die Schweiz ist bei weitem nicht das einzige Land, das solche Sonderregeln hat. Viele andere Länder haben ihre eigenen Sonderregeln. Und das macht natürlich solche Verhandlungen auch schwierig, weil alle versuchen doch für sich noch ein bisschen was rauszuholen. Auch in der Schweiz wird es dann wieder neue Sonderregeln geben, von denen man einfach hofft, dass sie dann von der OECD noch ein Weilchen toleriert werden. Generell kann man aber sagen, seit dieser Prozess läuft, gibt es eine Tendenz, dass eben zunehmend die Besteuerung wirklich dort stattfinden sollte, wo Wertschöpfung geschieht und Konstrukte nur dann zulässig sind, Also beispielsweise einen Teil in der Schweiz zu haben, dass das eben nur dann zulässig ist, wenn im Schweizer Teil auch tatsächlich Wertschöpfung gemacht wird, wenn hier beispielsweise Forschung gemacht wird, wo man dann sagen kann, ja gut, der Erfolg der Firma geht eben zu einem messbaren Teil auf diese Forschung zurück und deswegen kann man auch dann einen Teil der Steuern quasi dem zuschreiben, aber nicht, dass beispielsweise nur Patente woanders wo geforscht wurde, in anderen Ländern Patente in der Schweiz gehalten werden und trotzdem die Gewinne hier anfallen.
Aber wenn das mit letzter Konsequenz durchgezogen würde, dann hätte die Schweiz da nicht mehr viel zu bieten, weil beispielsweise eben die Kaffeeforschung, die Kaffeefarm von Starbucks, die ist ja in Costa Rica.
Ja, das denke ich so. Die Tendenz in der Schweiz ist natürlich, weil die Schweiz eben in den letzten Jahren so viele Firmen angezogen hat, die primär aus steuerlichen Gründen gekommen ist. Und hier gibt es dann noch Kantone, die besonders exponiert sind. Waadt ist einer dieser Kantone, Genf auch, Zug auch. Und die Tendenz in diesen Kantonen geht jetzt in die Richtung, dass mit der Unternehmenssteuerreform einfach die allgemeinen Steuersätze gesenkt werden. Und zwar auf ein Niveau, das dann nicht mehr so weit weg ist von dem, was heute eben die Sonderregeln erlauben. Und man so versucht, diese Firmen zu halten. Was aber klar ist, das wird zu massiven Mindereinnahmen führen in diesen Kantonen und auch für den Bund. Und deswegen wird es hier noch große Debatten geben, wer soll dann diese Mindereinnahmen tragen, wie sollen die in der Schweiz verteilt werden.
Starbucks spricht ja, wie gesagt, nicht über die Steuern als Faktor, sagt aber, wir haben es erwähnt, dass die Schweiz ein interessanter Handelsplatz ist, weil das eben ein Cluster hier entsteht. Und die Schweiz liegt ja noch in einem weiteren Punkt attraktiv da. Die Import- und Exportzölle für Kaffee, für Rohkaffee und verarbeitenden Kaffee sind sehr tief.
Ja, das stimmt, aber das macht jetzt im Fall von Starbucks wie auch von den großen Händlern, die hier sind, spielt das gar keine Rolle, weil das eben Transithandel ist. Also diese Produkte kommen gar nicht in die Schweiz. Die werden zwar von Schweizer Firmenteilen gehandelt und die Gewinne werden hier verbucht, aber geliefert wird dann der Kaffee direkt von Äthiopien nach, weiß ich was, wo die Rösterei ist, vielleicht nach Holland, vielleicht nach England, vielleicht in die USA. Also der Kaffee, und das gilt für den gesamten Rohstoffhandel der Schweiz, die Produkte kommen nie physisch in die Schweiz.
Im Unterschied zu anderen Rohstoffhändlern hat aber Starbucks tatsächlich eben eine physische Präsenz mit den ganzen Stores, wie Sie sagen, mit den ganzen Cafés. Für diese ist die Schweiz ein sehr wichtiges Land. Starbucks schreibt auf die entsprechende Frage.
In Zürich wurde im Jahr 2001 das erste Starbucks Coffeehouse in Kontinentaleuropa eröffnet. Die Schweiz war damals und ist heute noch immer ein wichtiger Markt für Starbucks. So wurde beispielsweise im Jahr 2013 der erste Starbucks-Bahnwagen überhaupt, welcher zwischen dem Genfer Flughafen und St. Gallen verkehrt, eingeführt. Mit dem Launch des Bahnwagens wurde unser 2000. Store eröffnet, wenn man die Region Europa, Nahosten und Afrika zusammenrechnet. Am 25. Juni haben wir ein neues Coffeehouse in Winterthur eröffnet und dadurch 20 neue Jobs geschaffen.
Herr Miesbach, Starbucks bringt ja als Unternehmen, als Kaffeeunternehmen der Schweiz doch sehr viel. Lohnt es sich da nicht, hier dem solchen Unternehmen steuerlich entgegenzukommen?
Ja gut, ich denke, die Tatsache, dass Starbucks hier mit seinen Läden ist, das hat primär damit zu tun, dass die Schweiz halt ein doch sehr reiches Land ist und die entsprechende Nachfrage hier ist. Ich denke, das wäre genau gleich der Fall, wenn Ihr Handel, Ihre Handelsgesellschaft in einem anderen Land wäre. Grundsätzlich sind Steuergeschenke an Unternehmen nur dann legitim, wenn es darum geht, vielleicht eine Randregion über eine gewisse Zeit steuerlich zu fördern, wo man sagen kann, ja, da ist es jetzt wirklich absolut wichtig, dass hier noch ein paar Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber das muss dann auch zeitlich befristet werden und den Unternehmen müssen auch Bedingungen gestellt werden. In Lausanne, ohnehin Boomtown der letzten Jahre, fallen diese 29 Arbeitsplätze von Starbucks sicher nicht so ins Gewicht, dass sich eine steuerliche Förderung legitimieren würde.
Was bei Starbucks sonst noch auffällt, ist neben dem Besprochenen die Tatsache, dass das Unternehmen schon lange auf Fairtrade setzt. Das Unternehmen selbst schreibt:
Uns ist es sehr wichtig, dass unser Kaffee aus verantwortungsvollem und nachhaltigem Anbau kommt. In diesem Jahr konnten wir nachweisen, dass 99% unseres Kaffees aus nachhaltigem Anbau bezogen wurde. Starbucks bietet Fairtrade-Kaffee bereits seit dem Jahr 2000 an. Wir sind einer der größten Käufer von Fairtrade-Kaffee der Welt.
Herr Miesbach, da hat Starbucks doch eine Pionierrolle übernommen.
Ja, das kann man sicher sagen. Also vor allem das Ziel, wirklich vollständig auf Fairtrade zu setzen, ist sicher zu begrüßen. Man muss aber ganz klar sehen, Fairtrade ist wichtig, um das Einkommen von Kaffeebauernfamilien zu erhöhen, aber es löst bei weitem nicht alle Probleme. Es löst vor allem nicht die Probleme, die diese Familien in ihrem Umfeld haben, dass sie nämlich keine Straßen haben, dass sie keine guten Schulen haben, dass sie keine Krankenhäuser haben. Dafür braucht es eben in den Ländern dann doch auch wieder den Staat, und der Staat braucht auch Steuereinnahmen. Deswegen ist es so wichtig, dass eben die Unternehmen auch in den Produzentenländern faire, anteilsmäßige Steuern bezahlen.
Besten Dank, Herr Miesbach. Die Cafés hier im Casablanca, die gehen auf meine Kosten. Ich gehe deshalb nun an die Bar bezahlen und mache das direkt beim Geschäftsführer, bei Bernie Hilfiger. Also Bernie Hilfiger, wir haben insgesamt 3 Espressi getrunken.
Das wäre 12,90.
Sagen wir mal. 12,90, das heißt, ein Espresso kostet hier im Casablanca 4,30 Franken. 200 Meter weiter im Starbucks würde er 4,70 kosten. Wie geht das auf?
Also das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass Starbucks den besseren Kaffee hat. Aber ich glaube auch, dass die wenigsten im Starbucks einen Espresso bestellen. Meiner Meinung nach auch, was Starbucks anbietet, ist wie ein anderes Produkt. Ich sehe es nicht jetzt wirklich als Kaffeegetränk, sondern mehr als ein separates Getränk mit vielleicht ein bisschen Kaffee drin. Was ich nicht, also ich will nicht damit sagen, dass es dann schlechter ist, aber es ist einfach etwas anderes.
Bernie Hilfiger, was ist denn die Philosophie hinter dem Casablanca?
Also das Casablanca wurde vor 10 Jahren gegründet und mit der Idee, eine Quartierbeiz eigentlich aufzutun in einem Quartier, das vor 10 Jahren noch sehr wenige Kaffees kannte. In der Zwischenzeit, in den 10 Jahren, ist viel passiert. Jetzt hat es überall eigentlich Cafés auch.
So. Da sind, unter diesen Cafés sind eben auch Cafés von Ketten. Starbucks ist nur die eine, es gibt auch andere. Spektakel zum Beispiel. Ist das eine Konkurrenz für euch oder seht ihr das eher als Ergänzung?
Ja, wir sehen es klar natürlich auch als Konkurrenz, aber natürlich auch als Ergänzung. Wie ich gesagt habe, ich denke, wir bieten auch eine andere Atmosphäre. Wir sind intimer, wir sind persönlicher. Auch wenn jetzt bei Starbucks der Name auf den Becher gezeichnet wird. Und deshalb sehe ich einerseits schon Starbucks auch als Konkurrenz, andererseits auch als Ergänzung, weil sie ein bisschen ein anderes Segment auch bedienen. Sie sprechen auch viele sehr junge Leute an, die bei uns jetzt sehr wahrscheinlich keinen Kaffee trinken gehen würden. Ich denke jetzt an die 16-, 17-Jährigen. Die eigentlich nicht zu unserem Kundenstamm zählen.
Was auffällt, ist auch hier, geht man den Kaffee selbst holen an der Bar? Ist das ein Einfluss von Starbucks und Co.?
Ich denke nicht, nein. Ich denke, wir haben dieses System eigentlich von Anfang an eingeführt. Und das liegt auch daran, dass man dann mit weniger Personal arbeiten kann. Man kann alleine arbeiten am Morgen. Es ist einfach effizienter so.
Bei Starbucks, da sind ja die Steuerpraktiken umstritten. Starbucks wird unterstützt vom Fiskus, sagt man zumindest, mit sehr tiefen Unternehmenssteuern. Funktioniert das Casablanca ohne Unterstützung des Staates?
Ja, also ich denke, wir zahlen unsere Steuern normal wie jeder andere Betrieb auch. Und das ist auch meine Hauptkritik an Starbucks. Wenn ein Player sozusagen in den Markt eintritt und eigentlich Vorteile hat, die alle anderen nicht haben können, weil sie sich das rein, also Starbucks kann sich das mit seinem Heer von Anwälten, Schlupflöcher finden, seinen Steuersitz dort und dort verlegen und somit keine oder fast keine Steuern bezahlen, das können wir nicht. Der ganze Rest, das ist, die Leute nehmen das, was sie lieber haben, das muss man halt sich an das anpassen oder nicht oder findet eine andere Nische. Aber in dieser Hinsicht können wir einfach schlicht und einfach nicht mithalten.
Klaus Ammann und der Versuch, die internationale Kaffeekette Starbucks zu verstehen. Gleich ein letztes Mal Kaffeeklatsch und die Fakten dazu. Zunächst aber der Überblick über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten der Woche, zusammengestellt von Evelyn Kobler.
Was lange währt, hat ab April 2016 die Chance, endlich gut zu werden. Dann lanciert die Schweizerische Nationalbank nach mehrjährigen Verzögerungen endlich die neue Banknotenserie. Als erstes wird die neue 50er-Note in Umlauf kommen. Nach und nach dann die übrigen, bis 2019 die komplette Serie in Gebrauch sein wird. Jacques de Watteville soll es richten. Der Bundesrat hat den 64-jährigen welschen Spitzendiplomaten zum Chefunterhändler für EU-Dossiers ernannt. De Watteville wird die bisher getrennt geführten Dossiers bündeln und gesammelt mit Brüssel weiterverhandeln. Ziel ist, so eine Gesamtlösung für die Schweiz im Verhältnis mit der EU zu bekommen. Der Lohnherbst ist lanciert. Travail Suisse fordert trotz Frankenstärke mehr Lohn für die Angestellten. Gewerkschafter Gabriel Fischer.
Es gibt Bereiche, die sind sehr stark von der Frankenstärke oder ich muss besser sagen Euroschwäche betroffen. Und dann gibt es durchaus auch andere Unternehmen und Branchen, die das ein bisschen weniger betrifft. Und dort sehen wir durchaus Potenzial für Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmenden.
Roland Müller vom Arbeitgeberverband sieht naturgemäß weniger Spielraum für Lohnerhöhungen.
Wir sind in einer Zeit großer Unsicherheiten. Unsicherheiten mit Blick auf die Kursentwicklung, Unsicherheiten mit Blick auf die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Und all dies führt dazu, dass die Arbeitgeber etwas vorsichtig agieren werden.
Der Ostschweizer Bauausrüster AFG greift zu drastischen Massnahmen. Rund 400 Stellen gehen in der Schweiz verloren. Viele werden ins europäische Ausland verschoben. Der Grund, laut AFG-Interimschef Alexander von Witzleben, rechnet es sich schlicht nicht mehr, beispielsweise Kunststofffenster oder Heizkörper in der teuren Schweiz zu produzieren.
Wenn wir die restlichen 1000 Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten wollen, müssen wir diesen Schritt gehen. Sonst wäre das gesamte Unternehmen in ein Sterben auf Raten.
Der Winterthurer Konzern Sulzer muss seinen neuen Chef suchen. Klaus Stahlmann hat nach gut 3 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der vom Rücktritt überrumpelte Verwaltungsrat hat Stahlmann kurz darauf dann mit sofortiger Wirkung freigestellt und vorübergehend den Finanzchef mit der Führung des Industriekonzerns beauftragt. Nestle hat mit seinen Halbjahreszahlen die Börse positiv überrascht. Der Konzern ist aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe, um 4,5% gewachsen. Derweil sieht er sich in Indien aber mit einer Klage der dortigen Behörden konfrontiert. Das, nachdem Nestle in Indien tausende Matschi-Nudelpackungen aus dem Verkehr ziehen und vernichten musste, wegen erhöhter Bleiwerte. Swiss Life hat im ersten Halbjahr gut geschäftet. Dem Lebensversicherungskonzern kommt zugute, dass er vermehrt Vermögen von Pensionskassen und anderen Großinvestoren verwaltet. Damit drängt Swiss Life-Chef Patrick Frost zunehmend ins Bankgeschäft vor.
Ja, die Banken nehmen uns immer wieder mal was weg und wir ihnen, wir sind beide zwei Teile der Finanzindustrie und ich glaube, im Moment läuft es für uns gerade etwas besser und das kann in ein paar Jahren auch wieder anders aussehen.
Die chinesische Zentralbank hat die eigene Währung, den Yuan, deutlich abgewertet. Das sorgte an den Börsen Mitte Woche für viel Unruhe. Die Indizes in Europa und Nordamerika tauchten kurzzeitig ab. Insgesamt bekommt China für sein komplexes geldpolitisches Manöver aber auch Lob, etwa vom Internationalen Währungsfonds IWF. Denn China will den Yuan künftig weniger stark steuern als bisher und ihn stärker den Marktkräften überlassen.
Kaffee. Klatsch. Und Klartext.
Mit Jan Baumann.
Kaffee macht die Knochen schwach, heißt es. Ist das wahr? Die Frage geht an Steffi Schlüchter, Ernährungsberaterin von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung.
So absolut würde ich das nicht ausdrücken. Man konnte sehen, dass nach dem Kaffeekonsum eine gewisse Menge von Calcium über den Urin ausgeschieden wird. Aber die Menge war so gering, dass es wirklich nicht relevant ist. Und ein Rückschluss gleich auf Osteoporose oder auf Knochenabbau zu schließen, das ist falsch.
Wie ist das bei Risikogruppen, bei älteren Frauen zum Beispiel, die sowieso schon geschwächte Knochen haben?
Selbst da ist es nicht angezeigt, den Kaffeekonsum zu verbieten. Vor allem, wenn diese Frauen oder auch die anderen älteren Menschen sowieso schon regelmäßig immer wieder Kaffee getrunken haben, auch in der Vergangenheit. In moderatem Rahmen, also circa 3 Tassen pro Tag, ist auch bei Patienten mit Osteoporose erlaubt.
So, das war's schon wieder mit dem Sommer 2015 und mit der Trend-Sommerserie über das Café Land Schweiz. Sie finden sämtliche 7 Sendungen natürlich zum Nachhören im Internet unter srf.ch. Verantwortlich für die thematischen Zutaten unserer Sommerserie Klaus Ammann, für die Tonmischung Reto Fellmann und serviert hat das Ganze Ivan Lieberherr.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.